Zur kommenden Stunde bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir setzen heute unsere Lebenshilfereihe über die Wurzelsünden fort und sprechen dabei über den Stolz. Der Stolz gilt in der christlichen Tradition als die Ursünde schlechthin. Aus Stolz wollten Adam und Eva sein wie Gott, aßen von der verbotenen Frucht und verloren das Paradies. Aus Stolz maßt sich der Mensch auch heute noch an, sich die Gesetze seines Lebens selber zu geben und trennt sich damit vom Vater des Lebens. Ist der Stolz die Mutter aller Sünden? Man könnte es ja auch anders sehen. Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit gelten heute doch eher als positive Eigenschaften. Und wenn ich stolz auf etwas bin, was ich erreicht habe, oder stolz bin auf meine Kinder, ist das nicht etwas, was ich jedem gerne gönnen würde? Gehen wir der Sache in dieser Stunde mal auf den Grund. Von Stolz und Vorurteil, wie wir die falschen Antreiber in unserem Leben entlarven. Das ist der Titel dieser Sendung und wir sprechen darüber mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ehe- und Familienberaterin, vielfache Buchautorin, wird gerne zu Vorträgen eingeladen, auch über die Wurzelsünden hat sie in Vortragsreihen gesprochen. Sie ist uns zugeschaltet aus Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frauen, es hat Zeiten gegeben, da hat man Kinder möglichst wenig gelobt, damit sie nicht stolz werden, hat man sich gesagt. Heute achtet man im Gegenteil gerade dazu darauf, Kinder möglichst viel zu loben, damit sie zu selbstbewussten jungen Menschen heranwachsen. Was ist denn da passiert, dass sich das so geändert hat?
Ja, also der moderne Mensch, das haben Sie schon richtig beobachtet, der sagt, ich bin stolz auf mein Kind. Und das, was ich glaube, was er eigentlich damit ausdrücken will, ist, ich erkenne deine Leistung an, ich bin dankbar für dich und ich freue mich einfach an dir und an deinen Fähigkeiten und was du aus deinen Fähigkeiten gemacht hast. Und für diesen Fleiß und für die Früchte deiner Arbeit, da möchte ich dich auch gerne loben. Und ich glaube, das kommt aus der Zeit, weil viele von uns sind halt noch so groß geworden, dass wir nicht gelobt wurden und dass man uns immer nur gezeigt hat, hier, das hast du falsch gemacht oder unter den Diktaten stand nur, wie viele Fehler wir gemacht haben, aber nicht, wie viele Wörter wir richtig geschrieben haben. Und daraus resultierte bei vielen von uns, dass wir uns auch gar nichts zugetraut haben. Und oft ist es ja so, dass die Generation das, was scheinbar falsch gemacht worden ist, in der Vorgeneration für die nächste Generation besser machen will. Und oft fallen wir da leider auf der anderen Seite vom Pferd. Und heute beobachte ich halt bei vielen, dass die Kinder halt wie Prinzen und Prinzessinnen erzogen werden und dass man ihnen immer nur alles Tolle sagt, was sie gut machen, auch wenn es vielleicht gar nicht so gut ist. Also ich kann mich erinnern, dass meine Tochter mir mal eine Windmühle gezeigt hat, die sie gemalt hat und hat dann so gesagt, guck mal Mama, habe ich die nicht schön gemalt? Und ich sage, ja wunderbar, hast du die gemalt. Und sie sagte, das sagst du nur, weil ich das gemalt habe. Guck mal, so kann die Windmühle ja gar nicht richtig funktionieren, weil die Flügel stehen gar nicht richtig. Aber du sagst ja immer, dass ich alles nur gut mache. Und da bin ich mal aufgewacht und habe gedacht, ja, ich glaube, Kinder haben eigentlich ja ein Recht oder ein Bedürfnis, auch von Eltern eine realistische Einschätzung von sich zu bekommen. Also, dass man auf der einen Seite ihre Stärken betont und fördert, aber dass man sie auch in ihren Schwächen fordert und sie aber auch beim Namen nennt und sagt, ja, das verstehe ich, das kannst du nicht so gut, aber weißt du, da können wir dran arbeiten. Und dass wir ihnen in der Entwicklung, sie selber zu werden, sich dessen selbstbewusst zu werden, was sie an Stärken und Schwächen haben, das ist ja auch Selbstbewusstsein, dass wir sie darin fördern und dass in allem aber die Basis dieser bedingungslosen Liebe da ist, dass es nicht abhängig davon ist, wie viele Tore mein Sohn schießt oder wie gut er in Mathematik ist oder so. Meine Liebe ist bedingungslos, aber ich will ihm helfen, er selber zu werden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht vom Pferd fallen.
Das heißt, jede Zeit hat so die Schiffsseite oder die Pferdeseite, von der sie dann am ehesten runterfällt. Wir sind jetzt von dem, ich pass auf, dass du nicht stolz wirst, sind wir rübergekippt auf die andere Seite als Gegenreaktion. Denn es bleibt ja trotzdem so. Ich meine, da ist ja die kirchliche oder biblische Lehre unveränderlich. Der Stolz gilt als Sünde. Also was macht ihn denn dann zur Sünde?
Ja, also wenn man die Bibel sehr genau studiert, dann bedeutet Stolz einfach, der stolze Mensch ist ein Mensch, der sich von Gott lossagt. Und der sagt, ich brauche Gott nicht und ich baue auf meine eigene Kraft. Und ein stolzer Mensch ist auch jemand, der ungehorsam den Geboten Gottes gegenüber ist. Sie haben das schon erwähnt mit Adam und Eva, die dann daraus die Folge war, dass sie aus dem Paradies geflogen sind. Und das ist eine ganz große Warnung, die Gott in seinem Wort, in der Bibel, uns aufzeigt. Und ich fand diesen Bibelvers sehr interessant. In Jeremia 17,9 steht, das Herz des Menschen ist ein trotziges und verzagtes Ding. Und ich habe gerade eine holländische Schwiegertochter bekommen und lerne Holländisch. Und da fand ich ganz interessant, dass im Holländischen für Stolz Trotz heißt. Also ich bin Trotz heißt, ich bin stolz im Holländischen. Und ich dachte, das ist ja interessant. Der stolze Mensch trotz dem Willen Gottes. Also man könnte sagen, das Herz des Menschen ist ein stolzes und verzagtes Ding. Dazwischen spielt sich das immer auf. Und andere Sprachen können einem da manchmal helfen. Ich habe dann im Englischen nochmal nachgeguckt. Und da ist für Stolz der Begriff Hoti oder Elation. Und die Wurzel ist hoch. Der Mensch erhöht sich. Er ist nicht an seinem Platz, sondern er ist zu weit oben. Also der stolze Mensch erhebt sich über Gott und über andere. Und wenn ich da diese Definition nehme, dann kann ich auch verstehen, warum es eine Sünde genannt wird.
Dieser Stolz wird in der Tradition lange als der Anfang aller anderen Sünden auch gegolten. Also eigentlich ja einleuchtend, wenn ich meinen Platz erhöhe und nicht auf meinem Platz bleibe, dann klappern da ganz, ganz viele andere Eigenschaften oder Folgen auch nach. Ich habe dann aber auch mal eine andere Auslegung gehört, die sagte, am Anfang steht eigentlich bei Adam und Eva das Misstrauen. Das heißt, ich bekomme nicht alles das vom himmlischen Vater, was mich vollständig glücklich macht. Deshalb muss ich selber gucken, ne, dass da so ein kleiner Misstrauen gesät wird. Auch im biblischen Bild ist das von der Schlange, die dieses Misstrauen sät. Bist du sicher, ganz wirklich? Hat er das wirklich deswegen gesagt? Hat er das nicht aus einem anderen Grund gesagt? Nicht, dass er euch diese Frucht verboten hat. Also dieses Misstrauen wird gesät. Und dann kommt es zum Bruch und der Gott sagt, okay, wenn ich das nicht kriege, dann muss ich es mir selber geben. Dann setze ich mich selber auf den Platz, nicht? Aber irgendwie ist dieses sich auf den falschen Platz setzen dann wieder, hat ganz, ganz viele Folgen, die dann wieder in anderen Sünden münden. So sagt das ja auch die lange Tradition.
Ja, also viele gehen davon aus, dass das Stolz, wenn ich halt getrennt von Gott bin, wenn ich mein eigener Regisseur in meinem Leben bin und nicht mehr auf ihn höre, auf seine Gebote, dass dann also praktisch die Gebote, die wir haben, diese 10 Gebote, auch alle irgendwo mit Füßen getreten werden und ich selber entscheide, nehmen wir zum Beispiel, du sollst nicht töten, und daraus wird dann aber, nein, mein Bauch gehört mir und ich weiß es besser, was mir gut tut. Und wenn jetzt hier ein Kind entstanden ist, was ich nicht will oder was zum falschen Zeitpunkt ist, entscheide ich selber, was will. Oder Vater und Mutter ehren, ja, das geht aber jetzt überhaupt nicht. Und ich bin gerade auf der Karriereleiter so hoch und jetzt bräuchten meine Eltern aber meine Hilfe. Nee, also Vater und Mutter ehren, das gilt auch für mich jetzt im Moment nicht. Und so geht das halt kaskadenweise weiter, dass ich jede dieser Gebote, die Gott mir eigentlich gibt und die ja für meinen Schutz sind und für dass es mir auch gut geht im Leben und dass ich in dieser Gesellschaft bestehen kann, in den Generationen verwoben bin, dass das, was ich aussehe, ich auch ernte, dass es eine gute Frucht ist, die ich ernte, das geht dann ein Stück verloren, wenn ich mich selber zum Maßstab aller Dinge mache.
Also das hat Folgen. Also dann könnte man schon sagen, dass es der Stolz ist am Ende die Wurzelsünde Nummer 1.
Ja, ich denke schon, dass das richtig ist. Und ich kann es verstehen, wenn ich halt sage, die Ursache von Stolz ist Ungehorsam. Ne? Und dass es dann halt auch die Mutter aller Sünden ist, wenn das so die Definition ist.
Und dennoch ist es so, dass wenn man versucht hat, und das haben Sie am Anfang gesagt, gegen den Stolz auch in der Erziehung direkt vorzugehen und zu sagen, ich muss aufpassen, dass mein Kind nicht zu stolz wird und dadurch versuche ich es möglichst klein zu halten, dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke so, es gehört sehr viel Weisheit dazu, Kinder auf der einen Seite zu sich selbstbewussten Menschen zu nehmen. Wenn ich die Definition mal nehme, ich bin mir meiner Stärken, meiner Schwächen bewusst, zu verantwortungsvollen Menschen zu erziehen, aber auch gleichzeitig in einer Abhängigkeit von Gott zu leben. Und sich auch dessen bewusst zu machen, wie viel Gnade es ist, dass ich diese Gaben habe. Und das habe ich auch immer wieder versucht, meinen Kindern beizubringen, dass ich sage, ja, du bist sehr gut in Mathematik oder in Englisch, aber letztendlich ist es auch ein Geschenk. Ich meine, du hast diese Gabe der Sprachbegabung oder des mathematischen Verständnisses geschenkt gekriegt. Und das, was du aber daraus machst, das ist sozusagen wieder dein Geschenk zurück an Gott. Aber du kannst nicht ganz alleine stolz darauf sein, weil es kann morgen, kannst du eine Krankheit haben, sagen wir mal eine Meningitis, eine Gehirnhautentzündung, und danach kannst du nicht mehr so gut denken. Und in diesem Spannungsfeld leben wir einfach. Auf der einen Seite ist es ja richtig, dass ich ganz viel tun kann. Ich kann auch ganz viel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ohne Gott tun. Aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass es letztendlich Gnade ist. Und letztendlich ist es ein Geschenk. Und es kann sofort kippen. Also ich bin jetzt, vor 7 Wochen bin ich gestürzt, habe mir meine rechte Hand gebrochen. Ja, und auf einmal war gar nichts mehr selbstverständlich. Ich konnte noch nicht mal alleine zur Toilette gehen, hinter die Knöpfe meiner Hose zumachen, geschweige denn zu einem Vortrag mit meinem Auto fahren. Alles war schwierig, alles war, ja. Und da habe ich wieder gemerkt, wie klein man ist. Und das war jetzt nur ein einziger kleiner Finger, der da gebrochen war. Ein Mittelhandknochen meiner rechten Hand. Aber was das schon für Auswirkungen hatte. Und da ist mir wieder so bewusst geworden, ja, ich kann noch so stolz auf alles sein. Da muss eine Kleinigkeit passieren und es ist gar nichts mehr so, wie es vorher war. Und ich fand, der Dietrich Bonhoeffer, der hat das mal sehr, sehr schön ausgedrückt. Der hat nämlich gesagt, im normalen Leben wird es einem gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Man überschätzt das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist.
Das heißt, da ist dann die Dankbarkeit der Schlüssel immer wieder, wenn man merkt, ich darf mich freuen an etwas, was ich kann oder wo ich etwas Gutes wirken konnte, wo für andere etwas schön und wichtig war, dankbar den Lob zu empfangen, aber dass man das innerlich immer gleich weiterreicht und sagt, danke Herr, dass ich das kann, danke, dass ich diese Fähigkeit bekommen habe, das ist dann vielleicht das beste Mittel, was gegen eine Verhärtung des Stolzes wirken kann.
Ja, also für mich ist das der Schlüssel und ich habe das mir auch so ein Stück zum Lebensmotto gemacht. Ich möchte ein dankbarer Mensch sein und in jeder Situation, und das habe ich auch versucht, meinen Kindern weiterzugeben.
Also die Dankbarkeit stellt einen dann auch wieder an den richtigen Platz, als den Empfangenden. Frau Horn, die wenigsten Menschen würden wahrscheinlich zugeben, dass sie stolz sind. Also ich vermute mal, also das scheint mir eine Sünde zu sein, die sich in der Innenwahrnehmung besonders gut versteckt, vermute ich mal. Woran merkt man denn überhaupt, das ist jetzt Stolz?
Ja, also da haben Sie recht. Also ich habe jetzt gerade, komme ich von einem Seminar wieder, wo ich ein ganzes Wochenende zu diesen Wurzelsünden gemacht habe, und ich habe es genannt Spieglein, Spieglein an der Wand. Und viele haben gesagt, als ich nur den Titel hörte, habe ich gedacht, ach, das betrifft mich nicht. Also da bin ich, stehe ich drüber, ist gar nichts. Und wenn man dann aber doch mal tiefer forscht und guckt, dann sieht man, oh nein, da bin ich doch auch stolz, oder da ist es auch so oder so. Also Stolz ist eigentlich die Sünde des Könners, die intellektuellen Sünde schlechthin. Stolz basiert auf Leistung, auf Macht und Erfolg. Und das ist schon wieder gefährlich und führt ja leicht zur Überschätzung und danach auch zum Absturz. Also auch der Volksmund sagt ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Also wir werden gewarnt vor Stolz, weil wenn wir immer weiter klettern und immer unabhängiger werden und immer stolzer, dass wir dann irgendwann doch abstürzen. Und daran, woran merkt man, dass jemand stolz ist? Also oft, wie er über andere redet, und wie geduldig oder ungeduldig ist oder wie spöttisch er ist. Also bei uns in der Familie zum Beispiel kann eine Person sehr, sehr gut den Weg beschreiben und viele andere nicht. Und wenn es dann heißt, wie komme ich denn von A nach B? Und dann sagt er, oh Mann, ja gut, also jetzt musst du rechts gehen und dann links. Ja, wie heißen denn die Straßennamen? Oh, weiß ich nicht. Ja, kommt denn da eine Tankstelle oder kommt ein Geschäft oder so? Ach ja, so genau weiß ich das. Ja, wie viel Meter denn? 300 Meter, 500 Meter? Und ich denke, selbst mit einem Navi weiß ich oft nicht, wenn der sagt, jetzt in 500 Meter, ist das jetzt schon, ist das nicht? Also wenn der andere da eine Schwäche hat, ist das für den, der es kann und für den das so leicht ist, ganz schwer zu ertragen. Er wird ungeduldig und oft endet es hinterher in Streit. Oder er ist halt spöttisch und erzählt dann halt, ja, wie blöd das ist, dass er das noch nicht mal beschreiben kann. Und eigentlich müsste er doch jetzt schon so alt ist er schon und kann das doch eigentlich schon. Also Spott, Ungeduld, das ist oft ein Zeichen dafür, dass ich stolz bin. Ne? Oder erlernt von technischen Geräten, ne? Boah, was bist du blöd. Ne? Auf einmal kriegt man gesagt, also wie, du kannst noch nicht mal hier dieses CD-Player anmachen und ausmachen oder umschalten oder was auch immer. Da, glaube ich, merkt man ziemlich gut daran, ob der andere stolz ist. Wobei manchmal, habe ich so beobachtet, wirkt vielleicht man auch stolz oder arrogant. Also mir ist das oft vorgehalten worden, ja, die Frau Horn, die ist arrogant, weil ich eine sehr zielstrebige Person bin. Und also wenn ich was vorhabe, dann weiß ich genau, wie viel Zeit ich für was brauche. Dann gehe ich aus dem Haus und manchmal sehe ich dann rechts und links die Nachbarn nicht. Und die sagen dann zu mir, naja, die ist ja stolz, ne? Die hat ja noch nicht mal Zeit zum Grüßen. Und ich bin aber oft so in meinen Gedanken, Sie haben ja schon erwähnt, dass ich auch Buchautorin bin und dann denke ich wieder über was nach und ich sehe die Leute wirklich teilweise nicht. Oder dann sagt ein Nachbar, sag mal, bist du blind? Ich habe dich aus dem Auto heraus gegrüßt. Ich sage, was? Ich weiß gar nicht, welches Auto fährst du denn? Und dann sagen die Leute, das kann doch nicht wahr sein, du weißt nicht, welches Auto ich fahre. Ja, und so wirkt manchmal auch etwas wie Stolz oder Arroganz, aber der andere ist es überhaupt nicht. Also das ist vielleicht auch mal zu bedenken, wenn man so jemand aburteilt, der ist stolz, aber vielleicht ist es gar nicht so.
Aber Sie sagten dann im direkten Umgang in Konfliktsituationen, wenn es brenzlig wird, dann bricht das dann vielleicht auch durch, nicht? Dass man dann eben sagt, dann wird man ungeduldig und sagt, das kann doch nicht wahr sein, das musst du doch verstanden haben und so. Mhm. Daran spürt man es dann doch relativ gut, ob man selber da, wenn man dazu neigt, dass einen das fürchterlich nervt und aufregt, wenn jemand nicht in die Spur kommt oder die Sachen einfach ganz anders macht, als man will. Mhm. Das ist dann doch wieder ein Signal.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht so sehr dafür geeignet, den anderen zu beurteilen, aber sich selbst zu beurteilen. Mhm. Gibt es denn Dinge, ich meine, Stolz ist halt so ein umfassendes Wort. Wir haben ja am Anfang gehört, manche auf Stolz auf seine Kinder zu sein oder auch stolz auf etwas Erreichtes zu sein, ist auch ein gesundes menschliches Empfinden. Wo unterscheidet sich das dann? Ich meine, wir haben eben schon das Stichwort Dankbarkeit etwas mitbekommen, aber vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen genauer fassen.
Es gibt so die Schlagwörter, ich kann stolz aus Wertigkeit sein und stolz aus Minderwertigkeit. Und das sieht von außen vielleicht gleich aus. Also vielleicht sagt mir mein Nachbar, ne, guck mal, was ich hier für ein tolles Auto habe. Und er ist einfach nur ein begeisterter Autofahrer und hat sich dieses tolle Auto leisten können. Und er ist aber trotzdem in seinem Inneren gefestigt. Und wenn das Auto jetzt morgen nicht mehr möglich wäre, dann wäre das für ihn auch okay. Aber er freut sich einfach unglaublich an diesem schönen Auto, was er sich schon vielleicht ein Leben lang gewünscht hat. Jetzt endlich ein Cabrio oder endlich ein weißes, schnelles Auto. Und ein anderer, der kauft sich dieses Auto vielleicht aus Minderwertigkeit, nur um etwas anderes zu überdecken. Vielleicht ist er immer gehänselt worden, naja, deine Eltern sind arm oder du kannst dir keine Markenklamotten leisten oder guck mal, wie du aussiehst. Und er sagt, irgendwann zeige ich euch mal. Aber eigentlich ist ein ganz tiefer Mangel in ihm. Und er kauft sich jetzt auch dieses Auto vielleicht sogar auf Pump und macht riesen Schulden, aber eigentlich um was anderes darzustellen. Und es sieht von außen gleich aus, die haben beide dieses teure Auto gekauft. Und letztendlich kann nur der Mensch selber erkennen, bin ich da eigentlich frei und freue mich einfach nur, dass ich das nehme wie ein Geschenk. Boah, ist ja toll, was ich jetzt hier als Geschenk vor der Tür habe. Oder ist das etwas, was ich brauche, um was darzustellen, um einen tiefen Mangel zu überdecken? Das kann aber oft der Mensch nur selber herausfinden. Manchmal ist es auch so überdeckt, dass es selber auch zuerst vielleicht gar nicht mal herausfindet. Und wir könnten ja mal so ein paar Dinge, worauf man stolz sein kann, vielleicht mal angucken. Mhm. Also stolz aus Wertigkeit nenne ich das jetzt mal, also stolz auf Äußerlichkeiten. Ja, also heute boomt ja mein Körper, der muss dargestellt werden. Die Männer, die gehen ins Fitnessstudio und quälen sich, um da ihre Muskeln aufzubauen. Oder Sonnenstudios, Friseure, Tattoos, Nagelstudios, Schönheitschirurgen, Diäten. Das boomt alles, weil der Körper so im Mittelpunkt steht und auf den bin ich stolz und den inszeniere ich. Und besonders die junge Generation auch. Ich bin oft erstaunt, wenn sie mir dann sagen, ja, ich kann doch nicht zweimal im gleichen Outfit zu einer Party gehen. Das geht gar nicht. Die wissen doch genau, das hast du doch vor 2 Wochen auch schon angehabt, das T-Shirt. Und da denke ich, wow, also darauf wäre ich überhaupt noch nicht gekommen. Und wollen wir denn nicht alle auch jünger aussehen? Wir sind alle stolz, wenn man uns sagt, boah, du siehst gar nicht aus wie 60, du siehst aus wie 50 oder so. Wir wollen immer jünger aussehen und tun da ganz viel dafür. Also stolz auf Äußerlichkeit ist eine Sache. Die andere Seite ist auch stolz auf die eigene Leistung, auf Wissen, auf Disziplin, ja, was ich im Beruf erreicht habe. Und da gibt es oft auch konkurrierende Berufe, ich sag mal das Krankenpflegepersonal mit den Ärzten, ne? Mal hüllen sich die einen, sagen ja, also die Ärzte können gar nichts und wir können hier alles und dann sagen die Ärzte wieder, die Schwestern können gar nichts und wir machen entscheiden hier alles und oft ist Stolz der Hindernis, dass es ein gutes Miteinander geht, weil jeder so auf seinen Bereich stolz ist und auch dann, also ich habe das noch erlebt, dann durften Krankenschwestern kein Blut abnehmen. Und ja, dann haben sie auch darauf bestanden, selbst wenn sie genau wussten, da war jetzt ein Notfall und der Arzt konnte gar nicht. Und dann gab es andere Stationen, wo dann so ein Miteinander war, wo dann die Krankenschwester, weiß ich, sehe jetzt, der Doktor kann jetzt nicht und ich mache das jetzt einfach für ihn. Und umgekehrt, also so, dann ist das so ein Miteinander, wenn der Stolz dann nicht im Wege ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann auch stolz auf die Ernährung sein, ne? Vegetarier, Veganer, Fasten. Oft war es ursprünglich vielleicht nur ein Interesse, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwann wird es ein elitäres Bewusstsein und dann ist es aber auch schon fast wieder ein Gefängnis und man wird auch grenzt sich selber auch aus und wird manchmal auch dann schon ganz schön einsam. Man kann stolz in der Politik sein, auf die verschiedenen Parteien. Es gibt kaum was, auf das man nicht stolz sein kann. Vielleicht auch stolz auf Herkunft, Tradition und Fortschritt. Die Alten, die sind dann stolz auf die Tradition, das, was sie bis jetzt erreicht haben und lehnen Veränderungen ab, fühlen sich davon immer wieder in Frage gestellt, nach dem Motto, früher war doch alles besser. Die Jungen sind dann stolz auf den Fortschritt, lehnen die Alten dafür ab und tragen die Nase hoch und sagen, ja, das ist ja alles jetzt altmodisch, was ihr macht. Und dann werden halt alte, erfahrene Menschen vorzeitig in Rente geschickt. Man kann natürlich auch stolz auf seine Herkunft sein. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ist man das? Mittlerweile, glaube ich, kriegen wir diesen Nationalstolz wieder rein, seitdem das Sommermärchen war mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, entdecken wir unseren Nationalstolz wieder, der ja im Moment auch viele Probleme in ganz Europa macht, wo der Nationalstolz wieder so hochkommt. Ja, ich bin stolz, ein Engländer zu sein, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und damit wird dann die Idee von Europa auch wieder kleiner. Oder stolz auf Besitz oder erreichte Stellung, ne? Mein Haus, mein Boot, mein Smartphone. Ich denke manchmal, je größer der TV-Bildschirm ist, desto kleiner ist der Selbstwert dessen, was ich glaube zu sein. Man kann also wirklich auf fast alles stolz sein und alles kann auch ein Hindernis sein, in dieser Dankbarkeit Gott gegenüber zu sein. Und da möchte ich so ein bisschen meinen Finger auf die Wunde legen. Und auch dann halt auch die Zuhörer letztendlich fragen, wo spürst du da, dass Gott da vielleicht auch gerade anklopft und sagt, guck da mal genauer hin. Bist du wirklich geborgen in mir und lebst du in einer Dankbarkeit über das, was du hast oder glaubst du, dir alles selber erschaffen zu haben? Oder was willst du damit überdecken mit diesen Werten? Ja, wo überdeckst du vielleicht einen tiefen Mangel oder vielleicht auch eine Schuld? Ich habe jetzt am Wochenende den Satz gehört, Stolz ist die Maske der Fehler. Stolz ist die Maske der Fehler. Also ich sage mal ein Beispiel, vielleicht hat jemand als junge Frau abgetrieben und hat jetzt so eine große Schuld diesem Kind gegenüber, dass er sagt, ich muss das wieder gut machen und ich werde jetzt Kinderkrankenschwester oder Erzieherin und sie wird super gut. Aber eigentlich ist es, um etwas anderes zuzudecken und hoffentlich kriegt das nie jemand raus, was ich getan habe. Und es ist eine ganz, ganz große Not in ihr. Und Gott möchte auch dieser Not begegnen, diesen Mangel ausfüllen und möchte gern diese Schuld vergeben, wenn ich komme und sie ihm bringe.
Das wird dann sonst so eine Art Selbsterlösung, wenn man...
Genau, das wird eine Art Selbsterlösung. Ich tue jetzt ganz viel dafür und dann kann man mich auch nicht mehr dafür verklagen, weil ich habe ja auf der anderen Seite so viel Gutes getan. Schuld im Sinne von Gottes kann nur vergeben werden, wenn ich sie bekenne und wenn ich sage, bitte vergib mir. Und sie ist kostenlos. Ne? Das ist ja das ganz große Verdienst, dass es Gnade ist und dass wir diese Gnade jeder annehmen kann und dass wir nichts dafür bezahlen müssen. Wir müssen nur sagen, ich stehe dazu, es tut mir leid, bitte vergib mir.
Frau Horn, bei all den Sachen, die Sie eben genannt haben, habe ich so gedacht, das sind irgendwo manchmal natürliche Impulse, die wir haben. Und darin steckt ja auch ein guter Kern oft. Aber ich denke, dass die Maske vielleicht auch dann fällt, immer dann innerlich, das ist jetzt vielleicht nur so zur Selbstüberprüfung, wenn man sich mal fragt, und wenn mir das jetzt genommen würde, wie würde es mir jetzt damit gehen? Könnte ich dann immer noch glücklich und dankbar sein? Oder ist diese Sache, auf die ich stolz bin, diese Eigenschaft oder was auch immer, ist dieses Erreichte, ist das für mich zu einer Art Götzen geworden?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen. Und also mir ist die gestellt worden sozusagen mit 27, als ich schon fertige Ärztin war und schon einen Doktortitel hatte und gerade ein Jahr im Beruf war und ich dann durch eine Herzmuskelentzündung auf der Intensivstation lag und mir alles genommen wurde. Und ich dachte, ja, wer bin ich denn jetzt noch? Was habe ich denn überhaupt noch einen Wert? Ich kann jetzt auf gar nichts mehr stolz sein. Ich habe keine Gesundheit mehr. Vielleicht werde ich auch gar keine Kinder kriegen können. Wird dann unsere Ehe halten? Wenn das jetzt unser Ziel, Doppelarztpraxis, zwei Kinder, wenn da nichts von stattfindet, sondern ich gar nicht mehr gesund werden darf. Und da merkt man sehr schnell, wo der Stolz überall ist. Und da war ich sehr stolz auf meine Leistung und dass ich das Studium selber fertig gekriegt habe und dass ich eine Ausbildungsstelle gekriegt habe. Ja, und dann hatte ich auf einmal gar nichts mehr in meinen Händen. Und das war wirklich ein tiefer Fall. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott mich letztendlich aufgefangen hat und dass ich dann in ihm erkennen durfte, dass ich in ihm trotzdem einen Wert habe, auch wenn ich krank bin, auch wenn ich keine Kinder kriegen kann, auch wenn meine Ehe dadurch scheitern sollte, was ich mir nicht wünsche, was auch nicht geschehen ist. Aber da war ich auf diesem Prüfstein, mir zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit dir, du stolzer Mensch, auf was bist du denn jetzt noch stolz, wenn du gar nichts mehr hast?
Vielleicht dann auch eine Herangehensweise, dass wir die Prüfungen, die Gott in unserem Leben zulässt, dann auch eben als Anfrage verstehen, immer wieder loszulassen, nicht immer und wieder uns neu zu justieren auf den es eigentlich ankommt. Von Stolz und Vorurteil, wie wir die falschen Antreiber in unserem Leben entlarven, das ist das Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können von jetzt an sehr gerne anrufen, auch mit Ihren Fragen an Frau Dr. Horn. Vielleicht haben Sie auch selber Erfahrungen. Was bedeutet es, mit Stolz zu leben? Wie bin ich denn losgeworden? Oder wie schwierig ist es, mit einem stolzen Menschen zusammenzuleben? Was macht das mit der Umwelt? Oder Sie haben einfach Fragen, wie unterscheide ich das? Ist das jetzt richtig? Wie gehe ich mit Kindern richtig um, damit sie zu diesen dankbaren Menschen sich heranentwickeln, die aber eben nicht in dieser Selbstüberschätzung leben und gleichzeitig ein gutes Selbstvertrauen haben. Viele Fragen um dieses Thema Stolz und Vorurteil. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung von Stolz und Vorurteil, wie wir die falschen Antreiber in unserem Leben entlarven. Frau Dr. Ute Horn, Buchautorin, Ehe- und Familienberaterin, ist unser Gast in dieser Sendung. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung von Stolz und Vorurteil, wie wir die falschen Antreiber in unserem Leben entlarven. Das ist das Thema in dieser Sendung. Frau Dr. Ute Horn, Buchautorin, Ehe- und Familienberaterin, ist unser Gesprächsgast in dieser Sendung. 089 517 008 008, die Nummer, die Sie anrufen können. Herr Marischka ruft uns aus München an. Grüß Gott, Herr Marischka.
Grüße Gott. Ich hätte nur eine Frage, beziehungsweise ich wollte etwas dazu beitragen zu diesem.
Ja, sehr gerne.
Weil ich habe beispielsweise auch mangelndes Selbstbewusstsein hat mich in, ich weiß nicht, einen Ruin reingetrieben. Und da ist eben die Frage, wie weit geht gutes Selbstbewusstsein und wo fängt Stolz an? Das heißt, ich musste wirklich mal lernen, auch das mangelnde Selbstbewusstsein einfach lieben zu lernen, anzunehmen, bevor ich überhaupt in die Mitte reinkommen konnte. Weil jede Art von Dogmatismus oder übertriebenem, jetzt bin ich aber stolz und jetzt mache ich dies und jetzt mache ich jenes, kann sofort in ein Chaos führen. Das heißt, wo ist die goldene Mitte? Das heißt, vielleicht kann die Frau Doktor wirklich das mal durchleuchten, wie weit geht gutes Selbstbewusstsein, das einfach lebensnotwendig ist, und wann fängt es mit Stolz auch dann wieder an? Chaos reingerät.
Ja, ganz wichtige Frage, Herr Marischka. Gerade ich stelle mir vor, gerade bei Menschen, die skrupulös sind, also die gerne eben Angst haben, etwas falsch zu machen, das ist ja oft dann auch, wenn man eben ein mangelndes Selbstbewusstsein hat, ist ja auch die Angst, ständig Fehler zu machen, groß. Und dann, wenn man sich dann ständig noch überprüfen soll, ist das jetzt stolz, bin ich jetzt stolz und so weiter, dann kommt man ja da in diesen, in, was sagen Sie, innere Chaos, in diesen Strudel wieder rein, der einen wieder runterzieht, nicht? Also, Dankeschön für diese Frage, Frau Horn. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen.
Ja, das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Und wie Herr Marischka schon sagte, es gibt da auch kein 10-Punkte-Programm. Ich sage, genau auf der Stufe 5 sind Sie genau richtig und dann sind Sie falsch. Aber ich glaube schon, die Frage, die Sie ja auch schon mal zwischendrin in der Sendung gestellt haben, was würde passieren, wenn man dir das jetzt wegnimmt? Fällst du dann ins Bodenlose oder hast du dann trotzdem als Mensch einen Wert? An wem machst du deinen Wert fest? Und das war für mich eine sehr wichtige Frage. Also bei mir war es jetzt so, mache ich meinen Wert fest an meiner Herkunft? Ich bin doch wer, weil ich aus einem Arzthaushalt komme. Oder mache ich meinen Wert fest, jetzt bin ich selber Ärztin? Oder mache ich meinen Wert fest, jetzt bin ich Mutter oder was auch immer? Oder jetzt habe ich mir eine Firma aufgebaut? Und was passiert, wenn das weggenommen wird? Worauf bin ich stolz? Worauf basiert denn mein Lebensgefühl? Und ich glaube, das ist schon eine entscheidende Frage, das mal zu erspüren, woran mache ich mein Leben fest? Und also ich bin jetzt 63 und ich sage, ich weiß nicht, was noch alles auf mich zukommt. Und ich habe für mich so gesagt, ich möchte halt meinen Wert festmachen daran, dass mich ein Gott erschaffen hat und der mir den Wert gibt. Und ich habe halt vor 4 Jahren gerade eine sehr, sehr schwere Krise durchgemacht, dass ich einen Tumor im Kopf hatte, der mir entfernt werden musste. Und der Arzt sagte, ich weiß nicht, ob Sie hinterher halb seitengelähmt aufwachen oder keine Sprache mehr haben oder sogar sterben. Und ja, was ist denn eine Referentin, die keine Sprache mehr hat? Was ist eine Buchautorin, die nur noch eine Hand hat zum Schreiben? Also falle ich dann wieder ins Bodenlose. Und das ist etwas, also Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein ist, glaube ich, etwas, was jeden Tag neu irgendwo ein Stück weit ausgerichtet werden muss. Und es wird sich immer wieder was anderes einschleichen, wo sagt, guck mal, du bist doch toll. Und guck mal, was du jetzt hast. Jetzt hast du schon 12 Bücher geschrieben, ist doch genial. Aber sich immer wieder bewusst sein, ja, es ist toll, was ich geleistet habe. Ich habe viel Zeit reingesteckt, ich habe viel Energie reingesteckt, ich habe viele Gespräche geführt. Aber letztendlich ist es alles Gnade.
Ja, vielleicht einen Moment, darf ich mal was sagen noch?
Mhm. Ja. Ja, sehr gerne.
Ich wollte sagen, ich habe irgendwie lernen müssen, sogar das Leid zu lieben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ganz eigenartig, aber selbst die Situation, in der ich gewesen bin, muss ich lernen, auch mal Dankeschön sagen zu können. Und nicht das gleich von vornherein durch eine negative Gedankenflut einfach zu zerstören, um auch in der Lage zu sein, beispielsweise mit diesen ganzen negativen Informationsfluten und was man will, all diesen Blödsinn rundherum, einfach in die Stille reingehen und dann irgendwie in eine gewisse Dankbarkeit reinkommen, dass ich daraus ja auch lernen kann.
Ja, das heißt, sehr, sehr gut.
Die einzige Chance, überhaupt weiterzukommen, alles auf Erden hat einen Sinn, sonst wäre es nicht.
Genau, 100% gebe ich Ihnen auch. Ich habe ja schon am Anfang der Sendung gesagt, ich habe mir vor 7 Wochen die Hand gebrochen und ich habe sofort gesagt, Jesus, ich danke dir, dass ich 62 Jahre meine Hände immer gebrauchen konnte, dass das noch nie passiert ist. Und jetzt merke ich erstmal, wie kostbar das ist und wie wenig dankbar ich darüber war. Ganz, ganz richtig. Oder als ich die erste Fehlgeburt hatte,
Auf diese Art und Weise, muss ich Ihnen sagen, meine epileptischen Veranlagungen gut in den Griff gekriegt und habe heute aber umso mehr Verständnis für Menschen, die in Not sind und gar nicht wissen, wie sie sich ausdrücken können und so weiter. Mhm. Ja. Ich muss sagen, Dankeschön, weil es hat mir was gebracht. Und ich sage nur herzlichen Dank, auch für alle möglichen anderen Sachen.
Ja, da gehe ich mit Ihnen vollkommen d'accord. Also ich habe mit 27 diese Herzmuskelentzündung gehabt und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn die nicht gewesen bin. Ich bin heute sehr dankbar über diese Krankheit, weil sie mich den Weg zu Gott gezeigt hat. Und ich hätte ihn sonst vielleicht noch lange nicht gefunden und hätte immer nur, wer so rumgelaufen hätte, gesagt, oh, ich kann alles, ich schaffe alles. Mhm. Ich bin auch ein Stück so erzogen worden, du kannst alles, was du willst.
Ja.
Ja, und ich habe ihn dann umgemünzt, ich kann alles, was Gott will. durch mich tun. Das ist dann so für
mich. Nicht derjenige, der es tut, sondern es wird durch mich hindurch getan.
Genau, das heißt, er macht es durch mich hindurch. Er kann es nicht ohne mich tun. Er hat sich einfach an uns gebunden und sagt, du bist meine Hand, die zum Nachbarn geht und ihn tröstet oder ihn umarmt oder den Nackten kleidet. Ja, ich kann es nicht ohne dich tun, aber ich mache es sehr gerne durch dich.
Hm. Ja, ich danke ganz herzlich Herrn Marischka für seinen Anruf und das Beispiel zeigt ja klar, da gibt es so einen Punkt, wo man vielleicht auch erstmal zu einem gesunden Selbstbewusstsein kommen muss und das dann auch darf. Ich denke auch, Frau Horn, es kann vielleicht auch mal sein, dass es gerade für bestimmte Menschen, die eher zum skrupellösen Nachdenken neigen, zum Grübeln und so, dass es vielleicht manchmal auch gar nicht gut ist, zu viel darüber nachzudenken, sich ständig zu fragen, oh, ist das jetzt stolz, bin ich jetzt schon stolz, sondern einfach aus dieser Lebensenergie zu leben und sich dann irgendwann das Leben selbst, das haben Sie ja beide auch geschildert, Gott gibt ja diese Abriebpunkte, anhand derer er uns dann immer wieder justiert. Also die Frage ist eben, wenn ein Mensch mich stört, weil er eben nicht so schnell zu Potte kommt oder nicht das macht, was ich will. Oder wenn eine Krankheit kommt oder ein Unfall oder irgendetwas, was mich aus der Bahn wirft, dann sind das ja genau die Momente, anhand derer ich dann immer wieder angefragt werde und wie gehe ich jetzt damit um. Und das ist vielleicht dann der Moment, woran sich das dann wieder entfalten kann, anstatt dass man ständig sich darüber nachdenkt, wie man nun ist.
Ja, ich denke, das spiegeln einem die anderen schon auch. Ne? Die haben ja zum Glück die anderen in unserem Umfeld, die uns immer wieder spiegeln, wie wir sind und was wir tun und was wir nicht tun und dann offen zu sein, zu sagen, wo klopft Gott da auch an die Tür und sagt mir was. Und ich meine, in der Bibel wird immer wieder gesagt, dass Gott unser Herz kennt. Er ist der Einzige, der in unser Herz kommen kann. Und wenn ich sage, Jesus, was du mir aus meinem Herzen zeigen willst, das tue, aber ich grabe jetzt nicht jeden Tag, was ich jetzt alles für Schuld mache und wie sündig ich bin und dass ich nur ja nicht stolz werde, dann falle ich auch wieder auf der anderen Seite vom Pferd. Also ich versuche halt immer wieder in dieser Abhängigkeit von ihm zu sein und zu sagen, ja, letztendlich ist alles Gnade und mal gelingt es mir mehr und mal gelingt es mir weniger. Aber natürlich kann das krankhaft werden, wenn ich immer nur darüber nachdenke, ob ich jetzt zu stolz bin oder sündig und Gott mich gar nicht annimmt, dann fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd.
Mhm. Gott hilft uns dabei, diese Mitte auf dem Pferd zu halten. Ich danke nochmal ganz herzlich Herrn Marischka und wir kommen nun zu einer Hörerin, die uns aus Karlsruhe anruft. Herzlich willkommen Ihnen.
Guten Morgen. Ich bin auf dem inneren Weg und dann kriege ich viel präsentiert und ich weiß auch, dass der andere nicht schläft und dass er alles, was Jesus mit uns vorhat und das Gute, ständig anzusägen versucht. Und ich habe neulich in KTV eine Sendung mit einem Pfarrer gesehen, der sagte, er hätte 4 Jahre gebraucht, um seinen Stolz wegzukriegen. Mhm. Also bewusst. Mhm. Und es braucht alles seine Zeit. Ich gehe auch mit dem, was die anderen gesagt haben, schon Kri und Neudeutsch. Bin ich wieder reingefallen mit mir selber. Und das ist wahrscheinlich jetzt im Moment Stolz, was da in mir tobt, dass es mir bald zu den Ohren rauskommt, denn ich habe von meinen Ahnen noch was zu vergeben und das war Stolz Grundlage. Und der Pfarrer Buhop in Hochaltingen und seine Leute, die wissen da sehr viel drüber und die helfen mir auch immer mit Messen weiter, weil es hier Priester gibt, die auch stolz sind und es nicht wissen.
Ja, da ist natürlich die Gefahr, man merkt es gar nicht erst, das haben wir vorhin auch schon gesagt. Dankeschön Ihnen für Ihren Anruf. Ich möchte noch was ganz kurz anschließen, Frau Horn, an dieser Stelle, nämlich mir scheint, dass es vielleicht, das haben Sie ja gesagt, mit der Haltung der Dankbarkeit, vielleicht ist es sogar schwierig, den Stolz direkt anzugehen, aber wenn ich die Dankbarkeit in mir nähere und mir immer wieder dessen bewusst werde, mir das auch bewusst mache, woher ich all das habe, das, was ich habe und dass es gar nicht selbstverständlich ist, dann ist das ja so, dass dieses wachsende Gefühl der Dankbarkeit vielleicht auch den Stolz mehr noch beiseite schiebt, als wenn ich da ständig versuche, gegen anzugehen.
Ja, also ich denke, die Zuhörerin hat was Interessantes gesagt, dass sie gesagt hat, es hat jetzt 4 Jahre gedauert, bis ich den Stolz einigermaßen im Griff hatte. Also ich kenne auch jemanden, der sagt, meine Wurzelsünde ist Stolz. Und es gibt ja verschiedene Wurzelsünden und der eine oder andere ist bei dem einen mehr betroffen, bei dem anderen. Also ich würde sagen, meine Wurzelsünde ist Zorn. Man kriegt mich sehr schnell über Zorn. Bei meinem Mann sagt er, da ist es eher der Stolz. Und jeder hat auch einen anderen Schwachpunkt. So wie man im Körper auch sagt, wenn jetzt Stress ist, der eine reagiert mit dem Magen, der eine mit dem Herz, der andere kriegt eine Migräne. Und so, glaube ich, sind wir auch nicht alle gleich angegriffen in diesen Punkten. Stolz zu sein. Und dem einen wird es leichter fallen, den abzulegen oder ihn gar nicht erst so zu nähren, und der andere wird vielleicht auch ein Leben lang mit ihm kämpfen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich darf das hier so sagen, als mein Mann mal in der Seelsorge war, da wurde ihm gesagt, könnte es sein, dass Sie ein bisschen stolz sind? Und er sagte, wie stolz? Nee, wie soll ich denn stolz sein? Nein, ich bin nicht stolz. Und irgendwann hat, ich sage jetzt mal, der Geist Gottes ihn überführt und es kann, doch, stimmt schon, ich bin stolz darauf. Und dann hat er gesagt, ich bekenne dir jetzt diesen Stolz, Jesus, und ich bitte dich, befreie mich davon. Und dann sagt er, da war ich schon wieder stolz, dass ich das geschafft habe, jetzt zu beichten. Ja? Also so kommt er wieder durch die Hintertür rein, der Stolz. Und aber es ist wichtig, wenn man schon mal was erkannt hat, und sagt, das ist mein Schwachpunkt, dann da auch besser mit umzugehen. Und da hilft natürlich zu sagen, komm mal runter, sei dankbar und es ist Gnade und überleg dir, wenn man dir es wegnimmt, wie es dann wäre. Das sind dann so Hilfen, die man hat. Aber ich glaube, das Wichtige ist, so wie Sie ja, die Hörerin ja auch sagt, es gibt Menschen, die merken das gar nicht und sind total stolz. Wenn ich schon mal dazu stehe und sage, ja, das ist mein Knackpunkt, so wie vielleicht Migräne oder wie ein Magengeschwür oder das ist mein Schwachpunkt. Und ich werde aber immer darauf aufpassen, dass er sich nicht weiter ausmalt und dass er nicht größer wird. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen.
Ja, zu wissen, dass manche Charaktere, Sie sagten, das ist die Sünde der Intellektuellen, der Könner. Mhm. Also da kann man sich vielleicht auch mal prüfen, ob das der Straßengraben ist, in den man besonders gerne hineinfährt. Mhm. Genau. Ich danke unserer Anruferin und begrüße in Köln Herrn Schenk. Grüß Sie, Herr Schenk. Guten Tag.
Recht schönen guten Morgen, Frau Dr. Horn.
Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Engert. Nein.
Fröhlich.
Entschuldigung.
Fröhlich.
Mir geht es darum, dass man Stolz und so weiter alles auch in den Kindheit meistens erlernt. Und ich bin halt Sozialpädagoge und greife da immer ein bisschen zurück. Weil da das irgendwann entsteht und man hinterher dem gar nicht bewusst ist, dass man das hat. Mhm. Genauso gut der Egoismus und alles, was da in der Nähe liegt.
Ja.
Und da meine ich, auch in der Erziehung und so weiter, muss man also ganz genau beobachten, und, was man sagt und was man tut, um den Kindern und auch Jugendlichen und nachher auch Untergebenen nicht dieses Vorbild zu geben. Und da entsteht dann nachher auch das Vorurteil und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Das ist sehr wichtig. Der Mensch lernt am Vorbild. Und wenn meine Eltern schon sehr stolz waren, ja, und ich vielleicht jetzt, sagen wir mal, Akademikerkind bin und ich habe das erlebt, dass dann man nicht mit anderen Kindern spielen sollte oder die ausgegrenzt hat oder vielleicht auch jetzt sagen, man, also hör mal, nee, ich möchte nicht, dass du einen türkischen Freund hast oder was auch immer, die Eltern einem mitgeben, dass da sich ein gewisser Stolz entwickelt und den man ganz schlecht nur wieder los wird. Mhm. Der kann auf allen Gebieten sein. Also ich weiß, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden. Und also ich habe auch sehr viel Stolz schon im Elternhaus mitgekriegt, muss ich sagen. Es war meinen Eltern auch nicht bewusst. Aber wenn Sie das jetzt nochmal so ansprechen, da will ich gerne auch nochmal in meine Kindheit hineingucken. Wo sind denn da auch Wurzeln, wo ich das einfach so übernommen habe, dass ich stolz bin? Das kann alles sein. Ich kann stolz sein, eine Frau zu sein, ein Mann zu sein, das oder jenes. Ne? Alles kann irgendwo, wie Frau Fröhlich schon sagte, auch zum Götzen werden. Ne?
Ja, danke schön, Herr Schenk. Danke für Ihre Anmerkung. Und wir kommen zu einer Hörerin, die uns aus der Nähe von Chemnitz anruft. Grüße Sie, guten Tag.
Ich freue mich, dass ich an der Sendung mit rankommen kann. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Horn bedanken. Es war so tiefgehend und es hat mich sehr bewegt. Ich habe vor Jahren eine Therapie gemacht, weil ich Depressionen hatte und zu wenig Selbstwertgefühl. Das kam aber auch ein Stück daraus, ich bin zu DDR-Zeiten groß geworden. Ich hatte viel Freude im Beruf, auch Anerkennung erfahren. Und dann wurde alles neu. Und das, was wir gelernt haben, war zum großen Teil nicht mehr maßgebend. Es musste neu gelernt werden. Und es kam sehr viel Ellbogen mit hinein in die Arbeit und Stress und Mobbing. Und ich bin in Depressionen geraten und habe nicht mehr die Leistung geschafft. Und und dann war ich zur Therapie und dort hat mir ein Therapeut ganz knallhart gesagt, der Stolz ist der Hintergrund. Und das habe ich nicht annehmen können. Mhm. Aber im Nachhinein, es ist mit ein Auslöser gewesen, aber ich denke auch, dass ein Stückel an diesem Mobbing und an den ganzen Dingen lag. Und ich wollte einfach mal wissen, wie Sie dazu stehen, was Sie für Erfahrungen haben, was Depressionen betrifft. Mhm. Ich möchte vielleicht mal noch dazu sagen, ich bin jetzt auch ähnlich im Alter wie Sie, bin 64 Jahre, habe sehr viel lernen dürfen die letzten Jahre, auch mit Krankheiten umzugehen und einfach zu wissen, dass der Herr trotzdem gegenwärtig ist und dass Gott alles in der Hand hat und auch mein Leben und ich bin frei von Depressionen. Ich darf mich einfach geborgen wissen in den Armen meines himmlischen Vaters.
Mhm. Ja, das ist jetzt ganz spannend, was wir von Ihnen hören, eben in Depressionen und dann sagt der Therapeut, das ist ja vielleicht auch ungewöhnlich, dass wir das hören, direkt den Patienten, da könnte auch Stolz mit im Spiel sein. Klingt aber auch einleuchtend, Frau Horn, oder? Dass wenn ein Mensch ständig das Gefühl hat, es nicht zu schaffen oder das Leben ist nicht so, wie es will, dann könnte ja auch dahinter sein, dass man falsche Vorstellungen davon hat, wie man selber ist und sich daran festklammert und wenn dann die Wahrheit zutage kommt, dann in die Krise gerät.
Ja, oder auch, ich nehme ja schon an, dass wenn sie jetzt diese ganzen Änderungen immer hatte und da ganz viel neu lernen musste, dass sie einfach nicht in den Spiegel gucken konnte und sagte, also ehrlich gesagt, ich schaffe das gar nicht mehr. Oder vielleicht auch bei einem anderen, der sagt, Mensch, ich werde jetzt älter und ich bringe die Leistung nicht mehr wie ein 30-Jähriger. Aber er versucht jetzt alles dran zu setzen, dass das ja keiner mitkriegt. Ja, also diese Minderwertigkeit, die er jetzt empfindet gegenüber anderen, dass ich die Leistung nicht mehr bringe, setzt er aber um in noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann gerät der Mensch irgendwann in einen Burnout rein, ne? In ein Ausgebranntsein, in eine Übermüdung, weil er halt nicht mehr gut für sich gesorgt hat und die Anspannung und Entspannung nicht in einem guten, ausgewogenen Zustand ist. Und wenn dann zum Beispiel Versagensängste dazukommen, ne? Dass man Angst hat, hoffentlich kriegt das keiner raus und hoffentlich kann ich meine Arbeit noch leisten, dann ist das nach außen hin ja eigentlich Stolz, weil der Stolze überhöht sich, der überhöht auch seine eigene Leistung, die er aber gar nicht bringen kann. Und er versucht auch was zu verdecken, was auch schon wieder ganz viel Kraft kostet. Und von daher kann man dann in die Depression, in ein Burnout hineinkommen. Ich sage jetzt nicht, dass jede Depression ist bedingt durch Stolz, aber es ist bestimmt eine Spannung zwischen dem, was ich leisten kann und leisten will und auch dem zu stolz sein, das zuzugeben und das zu verdecken. Also ich weiß zum Beispiel auch, ein Mann hat einen Schlaganfall, war eigentlich vorher Manager und der hat dann gesagt, nein, man darf mich jetzt nicht hier durch die Straßen mit einem Rollstuhl fahren, weil was sagen denn die Leute über mich? Ja, also da kommen so viele Ängste, auch was die anderen über mich sagen und der Stolz verhindert, dass er das Haus verlässt. Also er bleibt lieber drin und geht nicht an die frische Luft, wird nicht draußen rumgefahren, weil er zu stolz dafür ist. Und das ist schon ein großes Problem dann, wenn ich damit nicht umgehen kann.
Das heißt, auch Stolz kann ernsthafte Folgen haben.
Auf jeden Fall.
Ja, dann danke ich unserer Anruferin auch für ihr offenes Gespräch dazu. Ich denke mal, dass da der ein oder andere vielleicht auch für sich was mitnehmen konnte. Ihre Anrufe sind immer sehr bereichernd. 089-517-008-008 ist die Nummer. Und ich begrüße aus München nun Frau Stefani.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte einen kleinen Beitrag dazu leisten. Der Herr, der vorhin angerufen hat, da würde ich mich dem anschließen, genau die gleiche Aussage zu machen. Ich bin ein Kriegsopferkind, habe unmenschlich viel durchgemacht, die waren sehr vermögend. Ich hätte die Existenz von meinen Eltern übernehmen sollen. Und dann war ich in der Kriegsgefangenschaft auf Tod und Leben erkrankt, war gelähmt gewesen und. Und dann hätte ich gerne einen künstlerischen Beruf ergriffen, aber durch diese Lähmungserscheinungen und so weiter musste ich dann abschminken. Was ich aber sagen wollte, ich bin zutiefst, zutiefst dankbar, dass ich mich dahin entwickelt habe, wo ich heute bin. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich das verwöhnte Kind geblieben wäre. Ja? Und dafür bin ich den Allmächtigen sehr, sehr dankbar. Der hat mich ausgestattet mit anderen Fähigkeiten, sodass ich mein Leben bewerkstelligen konnte. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann wollte ich auch noch sagen, die ganzen Eingebungen, die mir auch in der späten Zeit das Leben gerettet haben, die kommen nicht von mir selber, sondern das ist vom Heiligen Geist und Allmächtigen mir zur Gnade geschenkt worden.
Mhm. Vielen Dank.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. Frau Stefani, alles Gute Ihnen. Danke und Gottes Segen. Und wir begrüßen Frau Schlagmüller. Sie ruft aus Aschaffenburg an. Frau Schlagmüller, grüße Gott.
Grüß Gott, ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie für diese schöne Sendung und für diese, was Sie uns da gesagt haben, auch von dem Stolz. Ich bin zurzeit ein bisschen gehandicapt, weil ich vom Fahrrad gefallen bin. Und dann geht es mir auch so, dass ich mich nicht mit Krücke sehen lassen will und so weiter und so fort. Und innerlich muss man sich doch dann daran gewöhnen, dass manches anders ist. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, alleines Gebet und der Glaube, der hält einem immer wieder in diesen Situationen hoch und man fällt dann schon mal in Depressionen bei so Sachen. Und ich habe die Erfahrung gemacht auch, dass der Glaube einem darüber weghilft. Ich wollte mich recht herzlich bedanken, dass Sie für diese Sendung und für diese Anregungen, die Sie uns gegeben haben.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Schlagmüller.
Danke,
ich möchte
Ihnen
noch was ergänzen. Ich habe mal ein Implantat bekommen, also ein Zahnersatz, und war auf der linken Seite komplett grün und blau im Gesicht. Und ich bin trotzdem in den Gottesdienst gegangen. Und ein Mädchen, die war 10, die guckt mich an und sagt, boah, wie siehst du denn aus? Ne? Und da habe ich gesagt, ja, guck mal, ich habe ein Implantat gekriegt, ne? Aber ich wollte doch den Gottesdienst nicht versäumen. Und 3 Wochen später hat sie Geburtstag und lädt alle Kinder zum Schlittschuhlaufen ein und stürzt ganz furchtbar auf ihr Gesicht. Und 1 Woche später ist sie im Gottesdienst und ich sage, wie siehst du denn aus? Und dann sagt sie, Ute, ich hatte nur den Mut, in den Gottesdienst zu kommen, weil du bist damals auch mit diesem Gesicht in den Gottesdienst gekommen. Sonst wäre ich zu stolz gewesen, dann wäre ich zu Hause geblieben.
Hm.
Also das Vorbild, ne? Das hatten wir ja auch schon mal in der Sendung. Also was geben wir als Generation den Nachgenerationen weiter? Und kann man mit so einem Gesicht in den Gottesdienst gehen? Oder wie jetzt die Frau Schlagmüller sagt, ja, ich gehe auch nicht raus, weil ich vom Fahrrad gestürzt bin, das muss doch keiner mitkriegen. Also wo können wir auch schwach voreinander sein und dadurch auch wieder Beziehungen entstehen lassen?
Hm. Noch etwas, Frau Horn, was mir einfällt zu dem Thema, ist Entlarvung vom Stolz. Geschieht ja in der Regel dran, wenn jemand uns kritisiert. Das war ja ein bisschen das auch, was Sie von Ihrem Mann erzählt haben. Das ist vielleicht auch etwas, noch so eine Frage, die wir uns stellen können immer wieder. Wie ist es denn, wenn jemand etwas kritisch zu mir sagt? Also nicht, dass wir alle uns jeden Schuh anziehen müssen, den uns jemand vor die Nase hält, aber ist es so, dass mich Kritik grundsätzlich innerlich aus der Bahn wirft und ich da eher so ein bisschen genervt und sauer reagiere, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Sohn, der hat mal zu mir gesagt, Mama, Kritik ist doch kostenlose Beratung. Dafür brauchst du nicht zum Psychiater gehen, nicht zum Psychotherapeuten. Ich gebe dir jetzt diese Kritik, ja? Und ich musste so schmunzeln und lachen. Und die Frage ist wirklich, sind wir kritikfähig? Können wir etwas, was man uns sagt, annehmen und nicht gleich sagen, naja, ich wusste schon, ich bin ein schlechter Mensch und aus mir wird nie was, sondern kann ich sagen, ja, ich danke dir, dass du mir das gesagt hast, ich will drüber nachdenken, oder sogar sagen, ja, du hast recht, das stimmt. Also ist mir noch nicht so aufgefallen. Also zum Beispiel mein Mann und ich unterhalten uns und er sagt, und dann gibt es einen Streit und er sagt, boah, wenn du in diesem Ton mit mir redest, dann ist schon, dann höre ich dir gar nicht mehr zu. Und ich sage, was für ein Ton denn? Und dann sagt er, ja, da ist er wieder, dieser Ton. Ne? Und dann habe ich ihm erlaubt, mir immer wieder zu zeigen, wann ich diesen Ton habe. Und mittlerweile geht das schon recht gut, dass ich diesen Ton nicht mehr so anwenden muss. Und da merkt man halt auch, bin ich kritikfähig? Kann ich das aushalten? Oder bin ich gleich in meinem ganzen Selbstwertgefühl dann so am Ende, dass ich sage, ja, ich weiß ja, keiner liebt mich und ich kann gar nichts und so. Darum geht es aber gar nicht. Natürlich kannst du was, aber diese eine Sache ist nicht in Ordnung und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und das ist, glaube ich, auch eine Entscheidung, dass ich sage, ich möchte offen sein für Kritik. Und viele sind es nicht mehr und viele sagen auch, Mensch, ich bin 20 Jahre erzogen worden, ich will jetzt nichts mehr hören, ne? Ich möchte jetzt mein eigener Herr sein und ich möchte nicht mehr kritisiert werden. Das sagen manche Menschen auch so und dann denke ich immer, du armer Mensch, wenn du dich nicht mehr kritisieren lässt, du kannst nicht alles richtig machen und wir sind leider auf dieser Welt und machen Fehler. Und wie gnädig, wenn uns jemand auf die Fehler hinweist.
Ja, das erfordert innere Größe ein Stück weit, dass man das so sehen kann, ist auch ein Weg für die meisten. Mhm. Wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin, die bei uns anruft aus der Gegend von Neu-Ulm und die möchte ich noch ganz gerne in dieser Sendung begrüßen. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte sagen, unser Vorbild nennen, die Mutter Gottes, die das Beispiel für Demut, die Mutter Gottes hat alles im Herzen behalten. Und dieses Innehalten, ja, was wir gerade gesprochen haben bei Kritik, dieses nicht gleich reagieren, sondern einfach innehalten, was möchte mir Gott dadurch sagen, das ist ganz wichtig, weil ich beobachte, dass die meisten Verletzungen, die heute geschehen, durch diese verbal geschehen, dass man, dass dieser Stolz auch eben, dieses kleine Glied Zunge, dadurch äußert sich dieser Stolz, dass wir dass wir kritisieren, dass wir unsere Meinung jemandem aufdrängen wollen. Und ja, das wollte ich nur sagen. Einfach die Mutter Gottes in diese Sendung reinbringen.
Als ein Bild der Demut, eben Maria, die immer wieder Situationen in sich aufnimmt, erstmal in der Stille ihres Herzens bewahrt. Ein schönes biblisches Bild für jemanden, der eben nicht aus dem Stolz gelebt hat.
Ja, das ist sehr wichtig. Und dieses Innehalten und also das, was mir vielleicht noch wichtig ist, ist, wenn ich die Schuld immer beim anderen suche und immer dem anderen die Schuld gebe für alle meine Lebenssituationen, was weiß ich, ja, ich konnte ja nicht den Beruf machen, den ich erlernen wollte. Mein Vater hat mich gezwungen, dass ich in die Bank gehe und da eine Lehre bin. Oder ich konnte das nicht machen, weil meine Eltern waren Alkoholiker. Oder. Also wenn ich die Schuld immer beim anderen lasse, ja, oder ja, ich habe so schlechte Laune, weil mein Kind hat heute Morgen den Kakao umgeworfen. Und dann gebe ich die Schuld den anderen eigentlich. Und damit gucke ich nicht hin auf mich selber. Was ist denn in mir? Und ich habe gesagt, ich möchte die Schuld nicht beim anderen lassen, weil dann bin ich handlungsunfähig. Dann ist ja alles klar, dann brauche ich ja gar nichts mehr tun. Aber okay, wenn auch vielleicht die ersten 20 Jahre meines Lebens nicht gut gelaufen sind und ich viel Mangel hatte, habe ich aber doch noch 30, 40, 50, 60 Jahre vor mir. Und da könnte ich doch jetzt mein Potenzial ausreifen lassen. Und ich kann immer wieder neue Wege gehen. Und ich kenne viele Menschen, die gesagt haben, okay, mein Vater hat mich gezwungen, was weiß ich, Kfz-Mechatroniker zu werden. Eigentlich wollte ich Krankenpfleger werden, das wollte der aber nicht. Und dann hat er geheiratet und in der Ehe hat er das seiner Frau gesagt und dann hat die gesagt, weißt du was, dann machen wir das jetzt. Und dann wurde er Krankenpfleger und war noch 30 Jahre ein glücklicher Mensch. Also man kann doch die Weichen auch nochmal neu stellen. Und ich möchte wirklich alle bitten, lass die Schuld nicht beim anderen, sondern guck, was jetzt für dich möglich ist.
Ich möchte noch etwas, noch mal einen Impuls von unserer Hörerin nehmen. Maria, eben als das biblische Bild der Demut, der Mensch, der demütige Mensch, der Gott ganz in sich groß sein lässt, ist ja interessanterweise auch die diesen Jubelgesang singt im Neuen Testament, als sie Elisabeth begegnet, das, was wir Magnificat nennen, nach dem ersten lateinischen Wort. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Da ist die Dankbarkeit, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist ihr Platz unten. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Und da sieht sie ihre Größe voraus, nicht? Dass alle Geschlechter bis in alle Ewigkeiten sie selig preisen werden. Aber eben selig, weil von etwas, was sie überhaupt nicht getan hat. Denn von ihr, sie gibt die Niedrigkeit, der Mächtige hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Dann geht es in diesen Lobgesang Gottes weiter. Das ist die Haltung des demütigen, des nicht stolzen Menschen, der trotzdem sich an dem erfreut, was der Herr an Größe in seinem Leben bewirkt.
Ja, ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Sendung.
Ganz, genau, ganz, ganz fertig sind wir noch nicht, Frau Horn. Wir werden noch schnell kurz sagen, Sie sagen uns vielleicht mal kurz, dass die Vortragsreise, die Sie gehalten haben, da folgen ja jetzt noch weitere Folgen über die Sünden. Was kommt jetzt noch als nächstes?
Ja, Neid kommt und Zorn kommt und Habsucht. Und Trägheit. Also das werden jetzt die nächsten Sendungen sein.
Das sind die nächsten. Sie können das im Programm von Radio Horeb weiterverfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Da werden wir weiter mit Frau Horn im Gespräch sein, um die Sünden an der Wurzel zu packen und zu schauen, wo kommen die her, wo führen die uns hin und wie können wir dagegen angehen. Vielen herzlichen Dank, Frau Horn, für diese Sendung. Wir haben eine große Beteiligung gehabt. Dankeschön dafür, dass Sie uns immer wieder mit Ihrer großen Lebens- und Berufs- und Beratungserfahrung auch zur Seite stehen. Dankeschön, Frau Horn. Alles Gute Ihnen.
Ja, Ihnen auch, Frau Fröhlich.
Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich noch einen gesegneten Tag. Ihre Gabi Fröhlich.